Unser Thema heute Abend, was nichts ist, wissen wir weiter, hat Gott auserwählt. Und da haben wir eine Reihe zum Teil bekannter Bibelerzählungen, die wir zum Teil schon früher näher, ja ganz genau angesehen haben, andere wieder weniger. Richtige Predigt in der Hand haben, natürlich. Was nichts ist, da gehen wir aus von der gewaltigen Aussage in Sacharja 11. Dann noch ausgerechnet Vers 11 und 13. Sacharja 11. Bitte noch Licht vorher. Ja, besser. Dankeschön. Vers 10. Und ich, Sacharja, nahm meinen Stab, genannt Huld oder Gnade, und zerbrach in ihn, um meinen Bund zu brechen, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Um meinen Bund zu brechen, den ich mit allen Völkern gemacht hatte, bildlich vorgeführt. Er hatte einen Stab zu nehmen mit der Bezeichnung Huld oder Gnade. Den musste er brechen, um darzustellen, so wie jetzt dieser Stab Huld buchstäblich gebrochen wurde, zeige ich an, jetzt spricht der Geist Gottes, wie ich den Bund, den ich mit allen Völkern gemacht habe, brechen werde. Und dann heißt es, und er wurde gebrochen an jenem Tage. Da sind wir stutzig. Wie kann der Geist Gottes, der hier spricht, deutlich darstellen und aussagen, dass er den Bund, den Stab, Huld oder Gnade brechen lässt, um darzustellen, dass er seinen Bund, den er mit allen Völkern gemacht hat, breche. Und er wurde gebrochen an jenem Tage. Merken wir uns, nur ein Tag kommt in Frage. Zweitens, geht weiter. Und also erkannten die Elenden der Herde, was nichts ist, ist unser Thema. Wie viel sind denn die Elenden wert? Wenigstens nicht viel. Ne? Da erkannten die Elenden der Herde, Das ist das Wort Gottes wahr. Der Ausspruch wirklich ein göttlicher Ausspruch ist. Das ist das Wort Gottes wahr. Nur, damit wir sehen, in was für biblischen Zusammenhängen diese eigenartige Aussage vorliegt, noch Vers 12 bitte. Wollt ihr mich entlöhnen, spricht Zacharia für seinen Hirtendienst. Da spricht, wie wir gleich merken werden, der Geist Gottes, der Geist Christi. Wenn nicht, so lasset es. Und sie wogen meinen Lohn da, Doppelpunkt, 30 Silberlinge. Haben wir von denen auch schon gehört. 30 Silberlinge. Aha. Wer hat die begehrt? Wer hat die bekommen? Judas Ischariot. Also wir merken, das sind ganz unheimliche Zusammenhänge hier. Aber die sind da. Darauf reagiert der Herr. Nimm diese Silberlinge, du Zacharia, und geh hin und wirf diese 30 Silberlinge den herrlichen Preis, den sie mich, Gott, wert geachtet haben, Christus geachtet haben, er ist der wirkliche Hirte Israels, ins Haus Gottes, wirf die 30 Silberlinge ins Haus Gottes, den Töpfer hin. Und das macht er dann. Also 30 Silberlinge in dem Zusammenhang kann uns nun auf die Spur des Verständnisses bringen. Und an jenen Tage wurde er gebrochen. Der Stab, Hirtenstab Gottes Gnade. Der heißt nämlich Jesus Christus. So wie Mose, der Darsteller Gottes, einen Hirtenstab hatte, mit dem er Wunderwerke vollziehen konnte, so hat Gott selbst bei Mose das Tor dargestellt. Wirf deinen Stab auf die Erde, das war das Lehrlingsstück. Mose gehorcht. Im Moment, wo der Hirtenstab des Mose die Erde berührt, eine Schlange auf der Erde, vor der Mose flieht, so real, und Gott spricht, Mose, ergreife sie an ihrem Ende, zögernd. Es gelingt Mose und er hat wieder seinen Stab in der Hand. So. Ja, wir haben so viel Ob heute Abend, ich muss leider kurz machen. So ist Christus der Hirtenstab Gottes. Hat er seinen Sohn auch einmal auf die Erde hinabfallen lassen. Kam der Sohn Gottes einmal auf die Erde hinab. Aha. Und was wurde aus ihm? Er zur Sünde gemacht. Lesen wir so. Der von keiner Sünde wusste, den hat Gott zur Sünde, also zur Schlange gemacht. Gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, bitte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, nämlich zur Sünde der Welt gemacht haben. Und jetzt, ja, kurz, die Worte sind auch sehr kurz hier. Jener Tag heißt nämlich Golgatha. Jesus, der Name Jesu Christi, wird uns genannt. Sein Name heißt das Wort Gottes. Aha. Was haben wir vor 8 Tagen gefeiert? Brot brechen. Aha. Haben wir das Brot gebrochen? Wie heißt das wahrhaftige Brot Gottes? Heißt das Jesus Christus? Jawohl, so stellt er sich vor. Ich bin das wahrhaftige Brot Gottes. Ließ er sich sprechen. Und er ist der Stab Gottes der Gnade. Und jetzt kommt das Wunderbare. Da verstanden nur welche Teile der in Israel vorhandenen Menschenarten. Da verstanden, ich darf hier das Wörtchen nur hinzufügen, da verstanden nur die Elenden der Herde, dass es dass dieser Stab Gnade das Wort Gottes, der Herr Jesus war, der sich sprechen ließ als gebrochenes Brot. Und liebe Geschwister, jetzt dürfen wir gleich sagen, hätte Gott nicht diesen, seinen persönlichen Stab der Gnade, seinen Hirtenstab, Wort Gottes, auf Golgatha nicht gebrochen, dann könnte er nie alle Verheißungen, die er der ganzen Schöpfung, allen Menschen, allen Engeln, allen Geschöpfen gegeben hat, schon erfüllen. Es war die Voraussetzung, dass der Heilige Gottes auf diese Art und Weise seinen Tod erlitt, genau, Gethsemane und dann Golgatha, das Kreuz, ja. Und damit alle Verheißungen Gottes, so viel es ihrer gibt, können wir es lesen, sind in Christo, dem gebrochenen Brot Gottes, dem gebrochenen Stab Gnade. Ja, ja. Ja und Amen, garantiert, Gott zur Herrlichkeit durchgeführt durch uns. Ich hoffe, wir alle zählen uns zu den Elenden der Erde. Sonst ist für uns keine Möglichkeit, das Wort Gottes zu verstehen. Gerade dort zu verstehen, wo ganz gescheite Theologen oder wie sie heißen mögen, sich erlaubt sagen, das kann unmöglich Gottes Wort sein. Gerade dort sind das Wort Gottes am wunderbarsten. Also das war Sacharja 11, in den Versen auch bis und mit 13. Dann beachten wir Philipper 2, Vers 6. Er, Christus, da lesen wir es nun, hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. In der Gestalt Gottes, die er hatte, die festzuhalten. Sondern er entkleidete sich dieser Gottgestalt und machte sich zu nichts. Entleerte sich völlig. Ja. Da haben wir ihn selber, der sich in seiner vorbildlichen Weise zu nichts machen ließ. Jetzt kommt das erste Beispiel. Sind wir doch eine fromme Versammlung hier. Jetzt kommt aus, ob wir bereit sind, uns zu den Elenden der Herde zu zählen. um auch hier umso wunderbarer verstehen zu können, nämlich Josua 2, erster Vers, und Josua 6, Vers 22. Also, Josua, wer von der Brüdern hat gerade lesen.
Und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Sittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus, ist es das?
Ja.
Und sprach: Gehet, beseet das Land und Jericho. Und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure namens Rahab.
Aha, gut. Jetzt Kapitel 6.
Josua 6, 22. Und Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten: Geht in das Haus der Hure und führe das Weib und alle ihre Angehörigen von dannen heraus, wie ihr es ihr geschworen habt.
So weit. Diese Kundschafter waren offenbar schlau, um nicht aufzufallen, gingen die in das Haus in Jericho und das Haus einer Hure namens Rahab. Und was geschieht? Die erkennt die und sagt denen: Wir alle wissen, dass euer Gott uns alle im Lande Kanaan der Vernichtung durch euch preisgegeben hat. Und sie fährt weiter: Wir haben gehört, was euer Gott mit den Wundern in Ägypten gegenüber dem Pharao getan hat, wie er euch herausgeführt hat durch das Schilfmeer trockenen Fußes, was er euch am Sinai alles geschenkt hat an Gottes Erkenntnis, wie ihr weitergewandert seid und so weiter und so weiter. Und alle Leute hier in Kanaan, in Jericho, denen ist bereits das Herz entfallen, die wissen genau, wir sind preisgegeben, wir kommen um. Aha. Um was es uns heute Abend nun noch geht, die Elenden der Herde Gottes kennenzulernen. Und da sind wir gerade an einem wunderbaren, frommen Punkt gelandet. Im Haus einer Hure. Bitte schön, langsam, bitte schön. Wer wurde gerettet, als die Israeliten Jericho zerstörten? Nur wer? Nicht nur die Hure Rahab, sondern ihre ganze Familie und wer immer im Haus dieser Hure Zuflucht suchte, wurde gerettet, blieb am Leben. Aha, aha. Was haben wir vor uns? Waren das ehrenhafte Leute? Also, viele ehrenhafte Leute mögen dabei gewesen sein, aber um gerettet zu werden, mussten sich was gefallen lassen? Bei dieser verachtetsten Person in Jericho Unterschlupf zu suchen. Ja, oi, oi, oi. Josua 6,22 haben wir gelesen. Josua, er hat hier den richtigen Sinn gehabt. Josua stellt ja Jesus dar. Wenn Josua im Neuen Testament erwählt, erwähnt wird, dann wird er Jesus genannt. Josua. Also hier haben wir ein Häuflein von Elenden der Herde. Gerettet an einem Ort, wo wir frommen Rettung zuletzt suchen würden. Wir lassen uns aber erinnern an ein Wort Jesu, an die ganz Frommen in Israel, Jerusalem, die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Gesetzeslehrer und wie sie alle hießen, und sagt zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, Zöllner und Huren werden vor euch ins Reich Gottes eingehen. War da starker Tabak? War starker Tabak. Ja, bitte, ist unser Gott vielleicht ein bisschen ganz anders als wir Frommen? Genügt eigentlich schon, hier Schluss zu machen? Nein. Das war nun Punkt 1. Wollen aber noch einen Nachtisch uns servieren lassen zu dieser Rahab, der Hure von Jericho, indem wir Hebräer 11 aufschlagen. Hebräer 11, Vers 31 und 32.
Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungläubigen um.
Aha, wenn sie also nicht mit den Ungläubigen umkam, dann war sie also was? Gläubig. Noch einmal.
Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungläubigen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte.
Weiterlesen noch.
Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, von Barak.
Hat von Gideon hören wir heute Abend auch noch, also nicht zu verwechseln mit Gideon, hören wir auch noch. Gideon heißt hier weiter.
Und Barak. Und Simson und Jephtha.
Ah, Jephtha kommt auch noch dran heute Abend. Weiter.
Und David und Samuel.
Ah, ja, ja, David. Gut. Also bestätigt das Neue Testament, was vor Gott und Josua richtig war in Bezug auf Rettung. Vor einer Vernichtungsansage, die allen gegolten hätte. Jawohl. Jetzt kommen die Gibeoniter, die kennen wir ja so gut, in Josua 9, Vers 3. Josua hatte eben eine Stadt mit List erobert, und entsprechend alles vernichtet in dieser Stadt. Nun waren weitere Städte in der Nähe, die daran kommen, um vernichtet zu werden. Na, schnell, warum hat Gott eine solche unbarmherzige Vernichtung vollziehen lassen? Was haben denn die Kundschafter gemeldet, was sie im Lande gesehen haben? Da sind die Riesen im Lande. Bitte, kein Märchen, sondern trotzdem, was in den Tagen Noahs geschah, was geschah dort? Dass Engelfürsten, die sahen, wie die Töchter der Menschen schön waren und wie Menschengeschlecht allein Fortpflanzungsmöglichkeit hatte, Engel können das nicht oder Geistwesen, ließ die gelüsten und die hatten die Möglichkeit, Menschengestalt, Form von Halbgöttern, die am Altar von Pergamus abgebildet sind, der in Berlin steht. Die Halbgötter, die gingen ein zu den Töchtern der Menschen, oder diese Götter, Söhne, und was gezeugt haben, waren nun Riesen, die bekannten, die Titanen, die Halbgötter. Und in diesem Land ist das Gleiche wiederholt worden, trotz dem schweren Gericht von damals, nämlich die ganze Sintflut. Ja. Und der Bischof, er hat David mal mit einem Riesen etwas zu tun gehabt. Goliath, also nur bitte, kein Märchen. Und Goliath, der hatte noch 5 Brüder. Und dann war ein König Og von Basan. Basan kennen wir heute auf der Kuneitra-Höhe da oben. Ja, das war auch einer von den Riesen, der König Og von Basan. Also, deshalb, wegen dieser gräulichen Vermischung zwischen Geistwesen und Töchtern der Menschen, hat Gott Kanaan die Vernichtung beschlossen.
Es heißt ganz wörtlich irgendwo in den Mosebüchern, deshalb auch noch ein weiterer Grund, deshalb auch habe ich beschlossen, diese Völker zu vernichten, weil sie Menschenopfer dargebracht haben, haufenweise. Das ging so weit, dass sie ihre eigenen Kinder verbrannt haben, lebendig.
Und als eben, Opfer, ja.
Da hat doch Gott gesagt, dem muss Einhalt geboten werden.
Danke. Gibeon. Da lesen wir Josua 9, Vers 3. Ja, lesen wir.
Als aber die Bewohner von Gibeon, die Gibeoniter, also hörten, was Josua an Jericho und an Ai getan hatte, handelten sie auch ihrerseits mit List und gingen und stellten sich als Boten.
Also, hier darf ich jetzt den folgenden Text in Worten kurz zusammenfassen. Die haben überlegt, wenn dieser Mann Gottes sich erlauben konnte, eine List anzuwenden, um, was Ai betrifft, die Stadt zu zerstören, die Bewohner auszurotten, dann dürfen wir Heiden, wir verurteilten, auch eine List anwenden, um versuchen, gerettet zu werden. Dann haben die sich, eine Abordnung bestellt, die haben sich in alte, geflickte Kleider gekleidet, zerrissene Schuhe, schimmliges Brot mitgenommen und Wein in Schläuchen, die geborsten sind, und kamen nun zu Josua, so eine Gruppe von müden, elenden Wanderern. So. Dann sagen die Fürsten, wer seid ihr? Kommt, sagen wir, wollen zu Josua. Die lassen sich nicht abfertigen irgendwo. Wir haben eine wichtige Nachricht an Josua. So. Sie werden vor Josua vorgeführt. Wer seid ihr? Was wollt ihr? So. Von sehr fernem Lande, guten Abend. Jetzt erzählen die, jetzt lügen die drauf los, was Zeug hält. Aber indem sie lügen, was Zeug hält, sagen sie vor Gott in Wirklichkeit endlich mal die Wahrheit. Wir kommen von sehr fernem Lande, dabei ist die nächste Stadt, die drankommt, kommen wir nicht zu werden. Von sehr fernem Lande kommen wir. Aha. Israel wird bezeichnet als die Nahen und wir, die Nicht-Israeliten, die Nation als die Fernen.
Stimmt, sie waren Nachkommen Noahs
Und von Noah, ihrem Stammvater, hatten sie noch gesundes Brot, Wort Gottes, bekommen. Diese Weinschläuche, frisch haben sie gefühlt, so, ja. Noah hat auch einen Weinberg gepflanzt. Wir wissen, was Wein für eine wunderbare Bedeutung hat, das Blut des Christus darstellen. Haben sie zu Hause auch von Noah und ihren Vätern gehört. Stimmt alles. Und diese Schuhe zerrissen, so natürlich. Der lange, weite Weg, so, ja. Für uns gilt Beschut mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Das waren die Nachfolger Noahs auch einmal. Aber die Kanaaniter, das war bei denen alles wirklich zugrunde gegangen und das schimmelig geworden, das Brot und die Kleider zerrissen und Kleinschläuche, alles das. Und jetzt die Fürsten von Israel, die, denen passt das nicht, die reklamieren da und die melden, ja, wer seid ihr, woher kommt ihr, wollen die genau wissen. Und wieder sagen sie, Josua, wir sind deine Knechte. Ah, das heißt also, alle Fürsten haben dann zu schweigen, wenn sich jemand auf Josua beruft. Die ganze Welt und alle Engelheere und Fürstentümer und Gewalten im Weltall haben zu schweigen, wenn sich jemand auf Jesus beruft. Stimmt das bei uns?
Ja. Es heißt dann noch, und sie gingen zu Josua, also die Gibeoniter,
ja.
Also wir, diese Elenden der Herde, zu Josua, Jesus, in das Lager nach Gilgal.
Aha. Gilgal ist gleich Golgatha. Gilgal ist das Hebräische. Der Stamm vom Wort Golgatha. Dankeschön. Also ganz gewaltig. Und jetzt Josua. Erbarmt sich dieses Lumpengesindels und sagt, ich schwöre euch, nie darf einer von euch, nicht, weil alle die Israeliten wollten die ausrotten, die Fürsten. Nie darf einer von euch getötet werden, weder als Holzhauer noch als Wasserschöpfer für das Haus meines Gottes und für den Altar Gottes und alles, was für Gott nötig ist. Und jetzt kommt's aus. Irgendwie kommt's aus. Die kommen ja gerade von der nächsten Stadt. Jetzt Aufruhr. Und die Fürsten, Josua bringt die Fürsten zum Schweigen, brüllt die Gibeoniter an. Verflucht seid ihr. Im Moment ist ganz Israel still. Die Fürsten auch, die hören und die Gibeoniter sacken zusammen, hören aber nicht, wie Josua den Inhalt dieses Fluches ausspricht. Genau, was ich schon gesagt habe, keiner von euch darf ausgerottet werden, weder als Holzhauer, noch als Wasserschöpfer für das Haus meines Gottes, noch auch nicht für den Altar Gottes. Also, was geschah jetzt? Und wir lesen, auf diese Weise rettete Josua die Gibeoniter, diese Lumpengesindel, aus der Hand der Kinder Israel, die sie zerrissen hat. Aha. Das heißt für uns, liebe Geschwister, auch wenn das Wort Gottes Flüche ausspricht, dann segnet sein Herz, dann bedient Gott sich von Flüchen um zu retten. Ja, gibt so etwas? Aber das ist für die Frommen wieder zu viel. Nicht? Auf diese Weise rettete Josua. Ich gebe nicht, es was passiert. Konnte keiner, und als es auskam, dann sagen die Fürsten, halt, halt, wir können sie nicht antasten, denn wir haben ihnen ja geschworen, ihr Leben zu garantieren. Da sind die Fürsten dann wieder drauf. Und was geschieht? Sofort haben alle übrigen Kananiter, die Könige, sich versammelt, um jetzt gegen die Gibeoniter ihrerseits, die Gibeoniter, die sich jetzt zu Josua gehalten haben und von Josua angenommen worden sind, zu zerstören. Was geschieht jetzt? Die Gibeoniter senden eine Abordnung zu Josua nach Gilgal. Josua bietet sein Heer von 600.000 gerüsteten Mann auf und ziehen die ganze Nacht von Gilgal hinauf nach Gideon. Der Kampf entbrennt. Josua steht auf Feldherrnhügel und ruft: Sonne stehe still zu Gibeon, das heißt, um der Gibeoniter willen. Und du Mond im Tale Ayalon. Und die Sonne blieb stehen mitten am Himmel ungefähr einen ganzen Tag. Und der Mond im Tale Ayalon. Ich darf hier da nicht noch das wunderbare Auslegen aussprechen, was da drin an Herrlichkeit verborgen ist. Und so geschah es. Warum hat Josua das gesagt? Er merkte, na, der Tag neigt sich schon zu Ende. Ich möchte den Fall heute schon erledigen. Also, Sonne, bleib stehen. Bitte. Darf ich jetzt sagen, um des ehemaligen Lumpengesindels willen. Bitte, stimmt's, was nichts ist, hat Gott auserwählt. Was als Lumpengesindel daherkommt und lügt, was Zeug hält, hat er die angenommen, um ihretwillen lässt er die Sonne stillstellen. Christus. Ja, liebe Geschwister, merken wir so langsam, was sind wir? Wie kamen wir zu Jesus? Sehr fromm. Ich habe noch nie etwas so. Nein. Wer heute Abend nicht immer deutlicher merkt, dass wir Mitglieder eines besonderen letzten Lumpengesindels sind. Woher wir kamen, aus unserer Ferne. Denn womit du den anderen beschuldigst, klagst du dich selber an, denn womit du den anderen verurteilst, sagst du dich, verdammst du dich selber, denn du tust genau das Gleiche. Bei den anderen ist nur offenbar geworden, bei dir ist das da drin alles vorhanden. Unter gleichen Umständen, zu gleichen Fähigen. So, aber noch nicht genug. Saul, eines Staates König, schon und des Grundes willen verworfen. David, Saul ist gestorben, 3 Jahre Hungersnot in Israel. Endlich fragt David den Herrn: Herr, was ist, woran fehlt es? Gott gibt die Antwort: Weil Saul die Gibeoniter getötet hat. Dabei hat Saul, der König, noch gar keinen Gibeoniter angetastet, aber in seinem Herzen hatte Saul beschlossen, in seinem Machtbereich alle Gibeoniter auszurotten. Und Gott richtet nicht was er nach dem Sehen seiner Augen und nicht nach dem Hören seiner Ohren, sondern wie er ihr Herz kennt. Also im Herzen hat der Saul schon alle Gegner ausgerottet und deshalb auch die Antwort, warum musste dieser Saul so jämmerlich umkommen bei der Hexe in Endor dort. Saul. Und ja, David lässt eine Abordnung der Gibeoniter vor sich kommen, was kann ich tun? Er sagt, wir wollen kein Geld und wollen gar nichts, aber jetzt kommt ein Urteil, dass der Gott Israel haben will, es müssen 7 Nachkommen Sauls aufgehängt werden. Schreckliche Sache, aber, und so geschah es, was dann weiter geschah, Wunder über Wunder. So, Gibeoniter, als Salomo einmal, weil noch kein Tempel und keine Opferstätte da war, ging er auf die große Höhe von Gibeon. Salomo. Und da erschien ihm Gott und sprach, Salomo, du darfst dir wünschen von mir, was du willst. Ich wünsche nicht Silber und ich wünsche nicht Gold und wünsche nicht Macht und so dergleichen. Ich bin ein kleiner Knabe, der nicht weiß, aus und einzugehen vor diesem Volke. Gib mir Weisheit und Verstand und so weiter. Gott sagt, weil du um das gebetet hast, habe ich dir alles andere auch dazu gegeben. Also merken wir, Stichwort nur, Gibeon. Lumpengesindel, Auserwählte Gottes, was nichts ist, was verachtet ist vor der Welt, das hat Gott auserwählt. In seiner Barmherzigkeit. So, jetzt kommt der Gideon, Gideon. Schlagen wir auf, Achtung, Richter 6, Vers 11 vorerst, Richter 6, Vers 11, wer ist Gott?
Und der Engel Jehovas kam und setzte sich unter die Kerubinte, die zu Ophra war, welches Joas dem Abiezer gehörte. Und Gideon, sein Sohn, schlug eben Weizen aus in der Kälte, um ihn vor Midian zu flüchten. Und der Engel Jehovas erschien ihm und sprach zu ihm, Jehova ist mit dir, du tapferer Held. Und Gideon sprach, bitte, mein Herr.
Jetzt Achtung, was Gideon? Gideon jetzt, der sagt,
bitte, mein Herr, wenn Jehova mit uns ist, warum hat denn dieses alles uns betroffen? Und wo sind all seine Wunder, die unsere Väter uns erzählt haben, indem sie sprachen, hat Jehova uns nicht aus Ägypten heraufgeführt? Und nun hat Jehova uns verlassen und uns in die Hand Midians gegeben.
Ja, dann muss ich doch selber die Stelle aufschlagen. Also, es ist Richter 6.
Ja, Vers 15 kommt vielleicht.
Ja, sie nichts wert.
Ja, bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Tausend ist das Ärmste in Manasse. Aha. Also in diesem Stamm, das ärmste Haus war das von Gideon.
Oh, wunderbar.
Und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters.
Also, wir sind die Geringsten in Israel. Stimmt's? Was nicht ist, hat Gott auserwählt. Und der sagt das prompt. Und jetzt kommt Richter Kapitel 7 von Vers 16 an. Wir kennen, was da geschehen ist. Bitte lesen. 7 von 16, Vers 16.
Und er teilte die 300 Mann in drei Haufen und gab ihnen allen Posaunen in die Hand und leere Krüge und Fackeln in die Krüge.
Ha, machen wir so weit. Er hat die ganze Stadt Manasse gesammelt, die wehrmännigen, wehrfähigen Männer. Und dann sagt ihm der Engel, nichts ist viel zu viel. Und dann, also wer gern nach Hause geht, er kann nach Hause. Wir sind massenhaft nach Hause gegangen, doch immer viel zu viel. Und dann hieß es, wer irgendwie noch etwas. Und dann blieben nur noch 300 Mann übrig. Dann wollte dem Gideon das Herz in die Hosen fallen. Und was soll ich sagen mit 300 Mann? Ja, bitteschön, ist genau richtig. Geh mal hin ans Lager der Feinde und dann hörst du, was geschieht. Da hört er, der Kundschafter, wie zwei Wachposten sich erzählen, hat einen Traum. Da kommt von dem Berg herunter ein Gerstenbrot. Liebe Geschwister, was haben wir gelernt? Israel ist Weizen und wir sind Gerste. Gerste zur Zeit des Passas und Weizen zur Zeit des Festes der Sabbate, also im Neuen Testament Golgatha, Gerstenernte und Pfingsten Weizenernte. Also, hört mir der das erzählt, ein Gerstenbrot rollt sie herunter und zerstört unser ganzes Lager. Er kehrt zurück, gibt Bescheid dem Josua und dem Gideon. Er teilt jetzt lesen, er teilt die in drei Haufen und was gibt er denen? Erstens,
Posaunen.
Erstens Posaune, zweitens
leere Krüge,
und zwar irdene Krüge gibt er ihnen, leere.
Und drittens Fackeln in die Krüge.
Und drittens Fackeln. Und sagt ihnen so, stellt sie auf rings um das Lager, in drei verschiedenen Orten, und sagt, das ist das Zeichen, und dann stoßt ihr in die Posaune und in der rechten Hand habt ihr die Posaune und die Fackel,
in den Krügen, nein, die leeren Krüge.
Die leeren Krüge zerstört, zerschlägst du, dass es was für einen Krach gibt und dann sind plötzlich, haben sie die Fackel in einer Hand gehabt und die Posaune in der anderen. Dann haben die Posaunt und die Fackel geleuchtet und das Heerlager der Feinde, der Assyrer, sieht sich vollständig und die sind stehen geblieben. Die haben gar nichts zu tun gehabt. Die standen da und haben nur die Posaune geblasen und die Krüge zerstört und die Fackel in der anderen Hand. Dann sagen die, wir sind vollständig umringt. Und dann hat einer, da war das Schwert des einen gegen den anderen. Und am anderen Morgen war ein Haufen nur noch Leichname der Assyrer da. Aha. Und was waren jetzt das für Leute? Die elendesten von ganz Israel, die geringsten. Und das ist dann noch gerade noch der Jüngste, der hat gerade noch gefehlt. Ist das auch ein Häuflein von Elenden? Ja, wunderbar. Wie Gott sich ihrer bedient. Jetzt kommt ein feines Ding, nämlich 2. Könige 6. Das ist so schön und einfach 2. Könige 6, das kann ich gerade lesen, so Gott will, selber. Gott von Vers 1 sagt, und die Söhne der Propheten, da war Elisa der Chef, sprachen zu Elisa, siehe doch, der Ort, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu enge. Es haben die gleichen Vorschlag. Lass es dir doch gefallen, vor dir zu enge. Wir wollen, lass uns doch an den Jordan gehen, heruntergehen, um von dort ein jeder einen Balken zu holen, damit wir uns dort einen Ort herrichten, um daselbst zu wohnen. Der Chef hier ist der wunderbare Prophet Elisa. Was hat er für Leute um sich? Der Prophet Schüler. Was haben die Hohes im Sinn? Wollen die auf den Karmel steigen, um dort einen Palast zu bauen? Oder was haben die im Sinn?
Hütten bauen. Holz holen.
Wo?
Holz am Jordan.
Aha. Was heißt denn, was bedeutet denn der Jordan? Jordan ist der Todesfluss. Mündet entsprechend wo? Im Toten Meer. Was das wieder bedeutet, dürfen wir nicht stehen bleiben. Die sind also, die Schüler des Elisa sind bereit, an den Jordan zu gehen. Paulus, was sagt Paulus? Wo, um was für eine innere Einstellung bemüht er sich, Philipper? Dem Tode Jesu Christi gleichgestaltet zu werden. Bitte. Damit die ganze Herrlichkeit Christi an uns offenbar werden könne. Sind also bereit, den Sterbensweg zu gehen? An den Jordan. So. Und was zu tun? Bäume fällen am Jordan, um uns am Jordan, am Todesfluss, einen Ort herzurichten. So. Jetzt passiert da etwas, währenddem da einer dran ist, einen Baum zu fällen, entgleitet ihm die Axt, wie wir sagen, und fällt in den Jordan. Oh, und schreit er, oh weh, wäre nicht so schlimm, aber ich habe ja die Axt, habe ich entlehnt. Elisa stellt ihm die Frage, wo ist es hingefallen? Und er zeigte ihm die Stelle und Elisa warf ein Holz, schnitt ein Holz ab und warf es hinein und da schwamm das Ei, das die Axt. Und Elisa sagt, nimm sie dir. Und er nahm sie auch. Liebe Geschwister, schwimmendes Eisen, gibt es so etwas? Was ist denn vor unserem Gott unmöglich? Bitte. Das heißt, liebe Geschwister, ihr hört heute Abend Worte Gottes aus dem Munde von Bruder Muhl. Jetzt kommt ihr nach Hause oder in eure eigene fromme Versammlung und was macht ihr jetzt? Jetzt habt ihr das, was ihr gehört habt, erst entlehnt. Das ist noch nicht euer Besitz. Das, was ihr gehört habt, muss zuerst in euren Herzen bewegt werden, bis es zum inneren eigenen Besitz geworden ist. Sonst, wenn ihr erzählt, ja, denkt mal, was der Bruder Mutter so oder was da, Jericho und da und dort, so wunderbar so. Und dann sagt der, den ihr ansprecht, ein Wort, ein Bibelwort, und eure ganze Weisheit ist aus, dann ist euer entlehntes Gottes Wort ins Wasser gefallen. Kommt das auch vor? Aha, nein. Warten und dann kommt das wunderbare, tiefenpsychologische hier. Der Elisa stellt ihm die Frage, wo liegt der wunde Punkt? Wo ist es hineingefallen? Und er zeigte ihm die Stelle. Dann dürfen wir dem Herrn bekennen, ja, ja, bei mir fällt es so und so. Da ist der wunde Punkt in meinem Herzen. Und was macht dann der Herr? Dann schneidet er ein Holz ab vom Baum des Lebens, da ist Christus abgeschnitten, ja, wirft es hinein. Und dann wird das Unmögliche in unserem Leben möglich. Also eine jämmerliche Nachfolgerschaft von dem wunderbaren Elisa. Was nichts ist, hat Gott auserwählt, also samt dem entlehnten Eisen. Kommt das Weitere? Aha, Jephtha kennen wir. Schlagen wir auf, das müssen wir ja so schnell lesen. Das ist Richter 11. Richter 11. Nach Josua kommen die Richter.
Und Jephtha, der Gileaditer, war ein tapferer Held, er war aber der Sohn einer Hure. Oh,
schon wieder. Also, ich glaube, man sollte den Neuen Testament lesen.
Ja.
Warum? Erstes Blatt vom Neuen Testament erscheint die Tamar, die Schwiegertochter von Juda, die von ihm Kind bekommen hat. Und dann kommt die Rahab, die Hure, und dann kommt die Ruth, die Moabitin, und dann kommt die Bathsheba, ja, David, also Neues Testament, ist gleicher Meinung. So, muss ich aufschlagen, Richter. Was ist?
Elf.
Das ist der Elf, Entschuldigung. Ja. Ah ja, du hast da.
Und Gilead hatte Jephtha gezeugt. Und auch das Weib Gileads gebar ihm Söhne. Und als die Söhne des Weibes groß wurden, da vertrieben sie Jephtha und sprachen zu ihm, du sollst nicht erben im Hause unseres Vaters, denn du bist der Sohn eines anderen Weibes. Und Jephtha floh vor seinen Brüdern und wohnte im Lande Tob.
Ja, und wieder?
Und es sammelten sich um Jephtha lose Leute und zogen mit ihm aus.
Aha. Jephtha, ein Glaubensheld, haben wir gelesen in Hebräer 11. Und es sammelten sich bei ihm lose Leute und zogen mit ihm ein und aus. Und wir Fromme, vier lose Leute. Oh, entschuldigt, also, ich bin froh, dann ist sogar Hoffnung für mich. Und was passiert? Wer bekämpft die jetzt? Streit wieder?
Ammon.
Ammon, aber was denn Ammon? Ammon, heute Hauptstadt von Jordanien. Ammon, Ammon. Ein Sohn des Lot und seiner eigenen Tochter. Oh, hör auf, Bruder Mul. Also. Und jetzt, wo sie in Gefahr sind, kommt den Ältesten in Sinn, oh, jetzt sollten wir den Jephtha haben. Das ist ein Kriegsmann. Aber nun zu Jephtha und sagen, ja, aha, jetzt, also euch kann ich mich nicht anvertrauen. So. Und dann reden sie auf ihn.